Ja, Herbert hatte freundlicherweise vor 3 Wochen meinen Predigtdienst übernommen. Vielen Dank dafür nochmal. Und deswegen spreche ich heute zu euch. Weil Gottes Geist hat mich in dieser Woche an ein Thema gefesselt. Und davon möchte ich heute gerne berichten. Vielleicht habt ihr die Frage schon gesehen. Macht Geld glücklich? Einige nicken jetzt sogar. Yeah. Da werden doch die ersten Emotionen geweckt, das hoffe ich. Obwohl die meisten denken vielleicht sogar, naja, Moment mal, ich bin hier im Gottesdienst. Geld kann ja gar nicht glücklich machen. Muss uns als Christen doch irgendwo klar sein? Oder vielleicht fragst du dich, warum wird da jetzt darüber gepredigt? Geld macht glücklich? Ist das ein geistliches Thema? Oder du denkst dir, naja, für mich ist es eher so, ich fühle mich eigentlich eher bedrückt oder unglücklich. Vielleicht entweder, weil ich wirklich kein Geld habe oder einfach, weil mir das Thema doch zu weltlich ist. Und ich denke, ach, das Ganze, da sollen sich andere drum kümmern. Ja, vielleicht aber auch, dass du dankbar bist für das dir anvertraute Geld, aber dass du auch ganz schön daran hängst. Ja, so ein bisschen, ne? Das kann man ja auch prüfen. Dafür sind wir heute hier. Das ist jetzt die Motivation, warum ich euch diese Frage stelle und warum ich denke, dass es ein gutes Thema ist. Ich möchte nämlich mit euch heute auch Gottes Perspektive zu dem Umgang mit Geld erläutern. Ich kann natürlich dieses Thema nur anreißen und vielleicht nur einige Aspekte erläutern. Ich hatte irgendwie noch viel mehr Punkte. Ich habe jetzt alles gestrichen, aber ich denke, das ist wichtig, dass wir nur uns einen Fokus haben auch. Das Thema Geld ist vielleicht doch in der Gesellschaft ein Tabuthema. In der Schweiz weiß nicht mal die eigene Ehefrau, wie viel der Mann verdient. Hier ist es noch ein bisschen offener, aber dennoch reden wir nicht gern darüber, was wir nun besitzen oder was wir nun haben. In der Bibel gibt es tatsächlich nach einigen Forschungen, ich habe selbst nicht nachgelesen, 2350 Stellen zum Thema Geld, Besitz und Reichtum. Das ist extrem viel. Also unfassbar viel. Das ist eine unerschöpfliche Quelle an Weisheit, die in der Bibel steckt. Auch die Hälfte aller Gleichnisse von Jesus. Und Jesus hat ja gesagt, er sprach immer zu den Menschen in Gleichnissen. Die Hälfte, da handelt es sich direkt oder indirekt auch um Geld. Das ist interessant. Ich weiß nicht, ob er hat ja keine Bankausbildung genossen oder sonst irgendwas, ne? Sicher, viele halten auch von der Natur, aber Jesus hat das benutzt, um uns etwas zu veranschaulichen. Das ist nämlich interessant, weil die Herausforderung mit dem Thema Geld vor 2000 Jahren, ich weiß nicht, die Geldmenge war noch nicht so immens. Ne? Es gab noch Gold und Silber, aber so Geld, wie wir es heute haben. In den letzten Jahrzehnten, ich habe jetzt keine Zahlen, ich denke auch, das bringt nichts. Ich kann euch nur sagen, es hat unsere gesamte Gesellschaft sowas von in den Bann gezogen. Ja? Das ist wie ein Sog fast schon, weil die Nachrichten davon sprechen, weil uns alles weiß gemacht wird. Deswegen, da gehen wir noch drauf ein, was die Welt uns über Geld predigen möchte auch. Deswegen ist es wichtig, Gottes Sichtweise auch näher zu erkennen und in der Schrift auch mal danach zu forschen. Fangen wir mal ganz einfach an. Was war denn der Anfang? Gott schuf die Welt und Adam und Eva. Und wir fangen mal aus Genesis 1, Vers 15 an. Also 1. Mose 1, Vers 15. Ich lese die meisten Stellen aus der Elberfelder. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Nun haben wir also den ersten Menschen, Adam. Gott setzt ihn in den Garten, er soll ihn bebauen und ihn bewahren. Es gab also noch keinen Grund, in irgendeiner Form Geld zu besitzen. Das ist aber ein wichtiger Aspekt. Doch haben wir hier einen ganz entscheidenden biblischen Hinweis darauf, was unsere Rolle als Menschen ist. Weil gleich von Anfang an gibt Gott uns die Aufgabe, diesen Garten zu bebauen und ihn zu bewahren. Er ist der Schöpfer, er stellt alles zum Leben bereit, komplett, alle Nahrung ist schon da, weil er hat sie vorher nämlich geschaffen. Er sagt, ne? Und dann sagt er, ich übertrage dir die Verantwortung, dich um diesen Garten, also um diese Schöpfung zu kümmern. Und die Schöpfung dient dir sogar als Nahrung. Das ist, also wenn man das mal wirklich sacken lässt, ist das wirklich ein riesen Geschenk. Also wir können das nicht aus uns erzeugen, aber das ist uns gar nicht mal bewusst. Die Nahrung hat Gott geschaffen und wir dürfen davon darin wandeln und auch darin arbeiten. So, nun könntest du natürlich sagen, ja, Moment mal, das ist ja das Paradies, da war doch was, da kam noch die Schlange und dann war das schöne Leben vorbei. Naja, nicht so ganz, denke ich. Natürlich etwas, weil wir tatsächlich nicht mehr, bis wir zu Gott zurückkehren, nicht mehr das erleben werden, ewig zu leben. Das heißt, als Christen leben wir ewig, aber nicht mehr so. Wir wurden verbannt, wir wurden tatsächlich auf die Erde verbannt. Aber wieder eine weitere Stelle, die hat gestern mir Susi gezeigt, ganz toll. Aus 1. Chronik 29, Verse 11 bis 12 lesen. Da ist es eindeutig, dass die Schöpfung immer noch die ist, die von Gott kommt. Ja, das ist ganz wichtig. Also die Nahrung haben wir auch von ihm immer noch. In 1. Chronik 29, Vers 11 bis 12, da heißt es, dein Herr ist die Größe und die Stärke und die Herrlichkeit und der Glanz und die Majestät. Denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. Dein Herr ist das Königtum und du bist über alles erhaben als Haupt. Und Reichtum und Ehre kommen von dir und du bist Herrscher über alles. Und in deiner Hand sind Macht und Stärke und in deiner Hand liegt es, einen jeden groß und stark zu machen. Hier ist es berichtet, auch Reichtum und Ehre kommen von Gott. Und nicht, weil ich so klug, so stark, so eifrig bin oder sonst was. Also nicht aus mir heraus, von ihm empfangen wir es. Das sind nur zwei Stellen. Und ich denke, daran sieht man schon, dass wir Verwalter dieser Welt sind. Und dass alles, was auf der Erde an Reichtümern vorherrscht, von Gott kommt. Dass es seins ist. Also nicht wir sind diejenigen, die das besitzen. Ich möchte euch mal jetzt einige Unterschiede zeigen, wie der Umgang mit Geld in der Welt oft ist und wie es ideal im Reich Gottes sein sollte oder auch ist. Also das hängt natürlich immer von uns ab. Also, es sind einige Beispiele. Jetzt kommen wir zu dieser Präsentation. Ja, ich sag dann kurz Bescheid. Der erste Punkt. Die Welt sagt ganz klar, mein Geld gehört mir. Schon zweimal das Wort ich drin. Ne? Nicht nur mein Geld, natürlich alles andere auch. Das Auto, also das vielleicht die Wohnung, obwohl, naja, wenn man auf Miete lebt, aber alles das, was ich irgendwie bekommen kann, das ist meins. Wir haben vorhin gelesen, Gott setzt uns als Verwalter ein. Es ist nicht so auf mich bezogen. Es ist das, was Gott mir zur Verfügung stellt, damit ich das Beste, das, was er will, nach seinem Willen, machen kann. Dann ist ganz schlimm, das ist also, da könnte man jetzt die Liste fortführen bei der Welt. Ich bin abhängig von meiner Arbeit, meines Erfolges, meiner Finanzen, aber auch von allen anderen Dingen. Also, weil ich so beschränkt bin. Natürlich, wir wissen das alle, wie beschränkt jeder Einzelne ist. Und du kennst deine Beschränkungen, aber du denkst, oh, Und das bereitet natürlich Sorge, Not, Angst. Ist das Gottes Plan? Ich bin abhängig von Gott. Ohne ihn können wir nichts tun. Johannes 15, Vers 5. Es ist Wahnsinn, Jesus wusste das. Wenn er der Weinstock ist und wir die Reben, dass nur aus daraus die ganze Kraft herkommt. Davon sind wir abhängig. Mal zum nächsten. Ein weiteres Beispiel. Die Welt hat doch eine Perspektive für das Diesseitige. Alles, was ich jetzt genießen kann, was ich jetzt habe, solange bis ich sterbe, ne, dann ist sowieso alles vorbei. Das ist eine total weltliche Denkweise. Weil das beschränkt uns so sehr. Ne? Das ist so wie, ja, Hauptsache, ich kann noch mal einen schönen Urlaub haben und danach bin ich tot. Die Perspektive ist doch das ewige Leben. Ist eindeutig. Also da gibt es, naja, Bibelstellen so zum ewigen Leben. Können wir auch 100 Stellen hinschreiben. Aber ich habe jetzt mal nur Johannes 11 genommen. Denn auch wenn du stirbst, wirst du leben. Glaubst du das? Der nächste Punkt ist ein bisschen abstrakt. Die Welt hat unbegrenzte Bedürfnisse. Zumindest wird uns das auch durch die Werbung vermittelt. Und dem stehen natürlich nur limitierte Mittel gegenüber. Außer du nimmst ohne Ende Kredite auf. Aber da sagt die Bank dann irgendwann, Moment mal. Also die Banken selbst machen das oder die Staaten nehmen auch unbegrenzt Kredite auf. Also wir leben da in einer total verdorbenen Welt. Aber was ist denn bei Gott? Begrenzte Bedürfnisse insofern, oftmals merken wir das doch, oder du auch. Wenn ich bei Gott bin, da kann ich mich so daran erfreuen, wenn die Sonne aufgeht. Wozu? So viel Konsum. Begrenzte Bedürfnisse stehen aber unlimitierte Mittel gegenüber, weil wenn ich bete, kann ja sogar Berge versetzt werden. Wer kann das in der Welt? Die Perspektive Gottes ist so gigantisch, dass man sagen kann, okay, ja, danke Gott. Also man sieht auch ganz klar, wie dankbar man Gott gegenüber sein kann. Und das nächste. In der Welt gibt es ein Prinzip. Das ist ja, jeder hat da täglich mit zu tun. Kaufen und verkaufen. Darum geht's. Wenn das ist, das, ich glaube, das ist mir auch oft nicht bewusst. Ne? Wenn man auf Arbeit ist, auch, ja, wir müssen dann noch was, ein Projekt voranbringen, wir müssen halt noch mehr verkaufen. Und dann im Internet schnell was bestellen, was kaufen, was günstig ist. Was gut und günstig ist am besten. Ja, aber im Reich Gottes, eigentlich ist es schon ein falscher Gedanke. Weil alles, was ich habe, habe ich ja empfangen. Habe ich das? Ist doch logisch. Auch wenn ich arbeiten gehe. Ich empfange etwas. Jedes Mal ist es eine Gabe. Auch das Geld. Und das, wenn man, das ist schwer, weil das in der Welt gar nicht so gesagt wird. Aber wenn es mal, jedes Mal, wenn man das denkt, oh Mann, danke Gott. Und was unverhofft eine Gabe hat, oder habt ihr bestimmt schon mal erlebt, plötzlich war doch was da, oder habt ihr was zurückbekommen vom Finanzamt, wo ich dachte, wow, das sind so große Geschenke, wo man denkt, danke Gott, das sind Gaben. Und wir empfangen das und wir können dann geben. Das Geben macht seliger als Nehmen und das legt Gott uns auch aufs Herz und das ist gut so. Und höre ruhig auf diese Worte. Ich habe letzten Sonntag gebetet, lass uns spenden auch für Nordirak oder für Ebola. Und dann am gleichen Abend am Sonntag sagt Bundespräsident Joachim Gauck, spendet für die Welthungerhilfe. Und ich so, ja Gott. Es war zwar nur Gauck, aber ich wusste, da spricht auch jemand zu mir. Und dann habe ich die Woche über, ja, und noch mal eine Werbung davon gesehen und dann habe ich es mir angeschaut, das wird sogar verdreifacht, die Spende, so im Durchschnitt. Ne? Und dann haben wir endlich Nägel mit Köpfen gemacht und gespendet, also weitergegeben. Weil wir sind so beschenkt. Das ist fantastisch. Die Welt. Was sagt denn die Welt über den Menschen? Das ist ganz, das wird auch immer mehr über das Internet, über Google, über alle Amazon. Der Mensch ist ein, hat einen Marktwert. Jeder Einzelne. Das ist total paradox, aber es ist tatsächlich in der Welt immer mehr der Fall. Ja? Sicherlich auch, wenn du auf Arbeit bist, kann das auch oft so sein. Ne? Du wirst halt irgendwie verbraucht. Du hast halt einen Marktwert. Gott sagt, du bist ein geliebtes Kind. Der Mensch. Dafür ist Gott, dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Für den Menschen. Tja, von daher, wenn das mit so viel Liebe zusammenhängt, das ist so weit weg von dem, was die Welt uns predigt. Und die nächste Folie. Ja, die Landwirtschaft. Oh ja, gut. Spielt ja heute nicht mehr so eine große Rolle, denken wir. Ne? Denken wir, genau. Ne? Die älter sind, die wissen das sogar. Ja, es gibt sogar schon Spekulationen in dem Bereich, aber es geht auch um Profit und Effizienz. Pflanzen und Tiere, egal. Einfach rübermähen und produzieren. Sind immer Fleischproduktionen, sind immer landwirtschaftliche Erzeugnisse, die im großen Maßstab einfach bereitgestellt werden. Es ist sicher, ich will das nicht alles verteufeln. Ganz klar, wir sind darauf in gewisser Weise in dieser Welt, wir leben in dieser Welt. Aber von Anfang an, Gottes Plan war, dass er die Natur geschaffen hat und dass wir darin leben dürfen. Das ist immer nur ein Geschenk. Und da gehe ich doch ganz anders an diese Tiere oder an diese Pflanzen heran. Und dann kann ich Gott jedes Mal preisen dafür. Das ist der höchste natürliche Wert, den Gott uns geschenkt hat. Ja. Dann Immobilien. Die Immobilienblase 2008, ne, mit den ganzen Pleiten, und bis heute geht das ja mit den Staatspleiten. Das sind Spekulationsgeschäfte. Es gibt sehr viele Spekulationsgeschäfte, und ich kann euch nur sagen, ich habe diese Woche eine Dokumentation gesehen, Inside Job. Wer die mal ausleihen möchte, kann die gerne bekommen, damit wir auch aufgeklärt werden, was die Welt macht. Das sind Menschen dahinter, die auch wirklich von Satan geleitet werden. Es ist die Wahrheit. Und da könnt ihr nur, also ich bin kein Finanzexperte, aber meine persönliche Meinung ist, passt auf. Wenn ihr denen das Geld gibt, die verbrennen das. Und ich, auch jetzt sagen viele, ja, ich investiere nicht mehr in die Börse, ne, weil die bricht ja eh irgendwann zusammen. Aber die ganzen Staatsanleihen, die Staaten brechen auch noch zusammen. Okay, ich will nicht zu weit gehen, aber das wird in Zukunft, pass auf. Ja, dann nimmt doch 1% Zinsen und dann ist okay. Immobilien dienen bei Gott als Wohnstätte. Also wir Menschen sollen einfach auch eine Wohnung haben und ein Dach über dem Kopf. Ganz einfach, was Praktisches. Das nächste. So, meine Arbeit kann eine Last oder ein Fluch sein. Ne? Gut, da denken viele, ja, aus dem Verweisen des Paradies, ne, mit unter Schweiß im Angesicht sollst du dein Brot bekommen. Ist das wirklich Gottes Perspektive? Ganz tief in dir? Denkst du, ja, morgens früh aufstehen, arbeiten, egal. Man, das Leben ist was, besteht was nur von was weiß ich, wenn du mindestens, also meistens von 20 bis 65 oder so, also 45 Jahre oder länger, gehst du arbeiten. Frag doch Gott. Er möchte dich doch berufen, dass du dort für ihn da bist. Dass du da wirkst, weil er das so möchte. Das ist nochmal ein eigenes Thema, ich weiß, aber das ist so wichtig. Sonst gehst du innerlich doch total kaputt. Ne? Sonst sagt die Welt doch nur, ja, hör mal drauf. Ne? Du kannst dich geliebt fühlen, auch auf der Arbeit, von Gott. Das ist eine heilige Berufung. Gut, ich gehe arbeiten, um Geld zu verdienen. Das sagt die Welt. Das, ne, das Hauptmotivation eventuell. Ist zwar, das sagt auch schon die Welt, gar nicht so motivierend auf Dauer, aber egal. Hauptsache, ich nehme das mal mit, ob es mir nur gut geht oder nicht. Nein. Kolosser 3, 23. Ich arbeite nicht für Menschen, sondern für Gott. Eben immer zu denken, Gott ist immer bei mir, sogar in mir. Also komme ich nicht umhin, dass ich sogar auch, wenn ich auf der Arbeit bin, das eben für Gott mache und an ihm denke, ihn dafür danke. Nächsten. Ja, mit Geld kann ich mein Leben verschönern. Ganz tief in mir denke ich das auch manchmal. Ja, klar, wenn ich jetzt einen Urlaub mache, und es ist auch legitim zu sagen, ich nutze das, was Gott mir gegeben hat. Nur wenn es dabei bleibt, dass es nur um mich geht, damit es mir gut geht, dann habe ich doch die Scheuklappen. Denk doch mal an diesen reichen Mann, der lebte herrlich und in Freude. Und davor an seiner Tür war der kaputte Lazarus. Und der hat bis zu seinem Lazarus hat bis zum Tode nichts vom reichen Mann abbekommen. Das ist traurig. Ich kann Geld für andere einsetzen. Das ist nur eine Stelle aus 2. Korinther 9, wo es um die Spendensammlung für die Jerusalemer Gemeinde geht. Es gibt natürlich viele andere Stellen, wie das Gleichnis vom reichen Jüngling und Lazarus. Also bitte, prüft euer Herz und schaut, wo kann ich das, was Gott mir gegeben hat, weitergeben? Macht eure Augen auf, auch hier in der reichen Stadt Hamburg. Irgendwann kann auch kreativ sein, auch unter uns Geschwistern. Das ist ganz wichtig. Der nächste Punkt. Durch Geld trage ich keine Verantwortung. Das heißt, wenn ich Geld habe, ist egal. Also ich meine, wenn ich nun was habe, ist gut, und wenn nicht, ist ja ist schlecht. Ne? Aber es hat keine Konsequenzen. Ja, das ist ganz fatal, dieser Gedanke, weil Gott sagt in manchen Stellen, er schenkt uns, die wir sogar mehr Geld bekommen, mehr Verantwortung und möchte unseren Charakter stärken, weil es auch eine Versuchung ist. Also sollten wir immer da wachsam sein. Jeder, der mehr Geld hat, der sollte echt so ans Wort kleben und beten, sonst kann Satan das noch missbrauchen. So, das Nächste. Jedes Mittel ist in der Welt zulässig zur Vermehrung meines Reichtums. Das ist so. Also ich meine, nicht für alle Menschen, ganz klar. Aber ja, in diesem Film Inside Job hieß es sogar, dass es wie ein Kokainkick ist für die Menschen, die da in der Börse da irgendwie spekulieren, dass sie so süchtig danach werden, wenn es um solche Summen geht, dass die Bonuszahlungen, die sind ja ausufernd, ausschweifend, ohne Ende. Gut, das ist Extreme, aber das führt dazu, dass man wirklich dann völlig in der Dunkelheit lebt. Gott sagt ganz klar, dass ich in jeder Situation absolut ehrlich sein soll. Er verlangt es von mir. Auch mit Kleinigkeiten, wenn ich auf Arbeit bin, ja, kann ich ja ein paar Seiten mitnehmen oder was ausdrucken, privat. Und wenn ich mit der U-Bahn fahre oder mit einem Parkticket, da kann man ja ungenau sein, oder Steuererklärung, das ist ja das Mindeste. Da sollten wir ganz genau sein. Lieber nochmal extra prüfen, als wenn wir sagen, ach, das ist jetzt nicht so schlimm. Und wenn du was bekommst, ich hatte letztens 200 Euro von der Fluggesellschaft bekommen, weil der Flug wurde umgebucht, da bin ich kurz zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ich habe da jetzt hier Geld zurückbekommen, eine Karte mit 200 Euro, weiß gar nicht, was ich damit soll. Ja, da meinte er, ja, das kannst du behalten. Ja, danke. Also, ich wusste das, aber es ist wichtig, weil sonst, das tut deiner Seele nicht gut, dein Gewissen. Wenn du das einfach nur so einsteckst, das sieht ja keiner. Ich war alleine. In der Welt, ganz klar, da möchte ich immer mehr haben. Ne? Mehr. Das ist so eine Droge. Und das ist so oft so. Ja, irgendwie noch ein bisschen mehr. Also, ich weiß nicht, ja, wieso das so ist, aber das ist nicht gut. Die Bibel sagt ganz klar, Philipper 4, auch 11 bis 13, sei genügsam. Da gibt es auch viele andere, auch Timotheus-Stellen. Sei genügsam an dem, was Gott dir gegeben hat. So, das war die letzte Seite. Ne? So, vielen Dank. Okay. bin schon ein bisschen über die Zeit. Okay. Na gut. Ich habe das nicht getestet. Ach so, ja, ja. Die Zeit habe ich nicht eingeplant übrigens für die Präsentation. Das war wohl ein Fehler. Also. Okay, jetzt bin ich aus dem Konzept. Wo, der Unterschiede, du kannst selbst nochmal forschen, ja, diese 2350 Stellen, hast du genug Zeit für, dann schau mal, welche Perspektive Gott hat, was die Welt dir einreden möchte, da ist für jeden was dabei. Also, das ist eine ganz spannende Geschichte und das macht dann auch Spaß, immer wieder dafür dankbar zu sein, was Gott einem alles schenkt. Ja, das Gleichnis, was wir in der Lesung gehört haben. Ja, okay. Da weiß ich gar nicht ganz genau, ob ich das alles schaffe. Da handelt es ja von anvertrauten Talenten. So, ich fasse es mal kurz zusammen. Einer erhielt 5 Talente, einer 2 ein Knecht und einer erhielt 1 Talent. Talent spricht ungefähr 150 Kilogramm Silber, also ganz schön viel. Das war das Geld für ein typisches antikes Segelschiff, könnte man dafür kaufen. Ja. So, aber die mit dem 5 und den 2 Talenten verdoppelten ihren Besitz und der Mensch mit einem Talent vergrub es. Dann kam der Herr wieder und rechnete mit ihnen ab. So, die beiden, die es verdoppelt haben, die durften einkehren in Freude, sprich in den Himmel. Für mich ist Jesus ganz klar der Herr. Er kommt zurück und die dürfen bei ihm sein. Nur der Letzte, der sagt, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Mit dem geht der Herr hart ins Gericht. Er sagt sofort, du böser und fauler Knecht. So. Wollen wir, gut, ich gehe mal kurz darauf ein. Wir bekommen diese Gaben von Gott geschenkt am Anfang des Gleichnisses. Das können auch andere Gaben sein, das muss jetzt kein Geld sein. Aber wir sollen damit verantwortlich umgehen. Gott möchte nicht, dass wir aus Geldliebe oder Profitgier das Geld vermehren. Das ist ja in der Bibelstelle gar nicht gemeint, in dem Gleichnis. Sondern aus Liebe und Vertrauen und Verantwortung und aus Gehorsam ihm gegenüber. Weil wir uns keine Schätze auf Erden, sondern im Himmel sammeln. Am Ende geben wir ihm alles zurück. Die behalten das nicht für sich, die Knechte. Das ist nicht ihrs. Sie verwalten den Reichtum nur. So wie wir auch die Früchte des Geistes vermehren können. Und andere himmlische Schätze. Es heißt eben, aber ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Hebräer 11, Vers 6. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Das ist der Lohn. Tritt ein in Freuden. Nun komme ich mal zum dritten Knecht. Weil ich glaube, das ist ja für viele vielleicht der interessantere Teil, weil wir das nicht ganz verstehen. Er geht zu Gott und sagt, ja, ich kann ja nichts dafür. Du bist ein harter Richter und machst da, was du willst. Ja, er bekennt eben nicht sein Versagen. Ich habe es nicht geschafft, Gott. Ich wusste nicht. Bitte hilf mir. Nein, sondern er beschuldigt Gott sogar. Und er erzählt ja Lügen von Satan, die er geglaubt hat wahrscheinlich oder auch nicht und die er dann einfach Gott vorwirft. Weil weder ist Gott ein harter Mann, noch ist er derjenige, der sozusagen da erntet, wo er nicht gesät hat. Weil Gott sät überall und nur da kann er ernten, wo die Frucht aufgeht. Das ist auch eine Lüge, das stimmt nämlich nicht. Nun aber vielleicht haben wir Mitleid, weil wir denken, Mann, der hat's ja so, hat ja das verbuddelt und hat's ja gut gemeint irgendwie, ne? Hat's ja sogar zurückgebracht, ne? Hat wieder rausgebuddelt, ne? Hat er die ganze Zeit gewartet, da gesessen und gesagt, kommt er wieder? Ja. Das könnte man meinen. Aber Jesus kennt das Herz des Menschen. Und er kennt auch diesen einen Menschen. Sonst hätte er nicht gesagt, du böser und fauler Knecht. Das ist nämlich so, ich glaube, ganz klar, diese Knechte, das waren alles Menschen, die haben Jesus schon kennengelernt, die haben schon was bekommen. Das heißt, sie waren gerettet. Doch dann gab es die bittere Wurzel, die in seinem Herzen aufging. Und es gibt eine Stelle aus Hebräer 12, Vers 14 bis 17 dazu. Da heißt es, jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um der Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Ihr wisst ja, dass er hernach, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Hier ist es. Er verkroch sich, die bittere Wurzel wuchs auf, Gott ist böse, er meint es eben nicht gut mit mir. Und dann wurde er verworfen, weil er eben das, was Gott ihm geschenkt hat, auch den Heiligen Geist, nicht mehr angenommen hat. Also lasst uns da wirklich Obacht. Ja. Wie geht's dir mit diesem Gleichnis? Wo findest du dich wieder? Vielleicht siehst du dich als verantwortungsvollen Verwalter Gottes, bist bereit an dir zu arbeiten, hast das Vertrauen auf Gott, gibst dein Bestes, bist Gott gehorsam und verwirfst nicht seine Gnade. Dann kannst du dich freuen und dann kannst du getrost diesen Weg auch gehen. Das ist ganz gut. Wie gesagt, ich möchte da niemandem was vorwerfen. Aber vielleicht ermutigt dich Gott auch. Das spürst du dann in deinem Herzen. Vielleicht was zu verändern in deinem Leben, vielleicht in deinem Job, vielleicht in deinen Beziehungen, vielleicht in deiner Gemeinschaft mit dem Herrn. Dann bitte ich dich, verwirf diesen Gedanken nicht sofort, sondern lass dir mit Christus sagen, vertraue mir, komm zu mir und fange an. Ich habe dir was gegeben. Jeder hat ein Talent bekommen, mindestens eins. Ich werde dich dabei unterstützen und frage. Der Knecht hätte ja die anderen Knechte fragen können, Mann, wie macht ihr das? Und erzählt mir mehr von dem Herrn, Gott, dass ich das überwinden kann, diese schlechte Einstellung. Frag in der Gemeinde die Geschwister und bete zusammen. Ja? Bete für dein Herz und bete zusammen. Hör auf Gottes Vaterstimme. Schau in der Schrift nach, was Gott dir für Verheißungen gibt. Das ist es nämlich. Das ist die Verheißung. Zum Beispiel Kolosser 3, 23 bis 24. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Da geht es wieder um Empfangen. Ihr dient dem Herrn Christus. Dient dem Herrn Christus, nicht der Welt. So, ich möchte mal zusammenfassen. Wir haben den Vergleich zwischen der Welt und dem Reich Gottes. Das waren die ganzen verschiedenen Stellen. Vielleicht hat sich das ermutigt, da mal einen Schritt tiefer einzutauchen, auch in der Schrift und Gottes Vision zu erkennen. Wie sieht er das Thema Geld, den Umgang damit und welche Verheißungen schenkt er dir? Und ich hoffe, dass wir die Frage beantworten können, weil Geld alleine kann uns nicht glücklich machen. Ohne Christus sind wir total verloren. Absolut. Weißt du, das niemals. Sondern vor allem Gottes Liebe und deine Güte. Zum Abschluss habe ich ein Video. Können wir das noch machen? Ja. Wollt ihr noch ein Video sehen? 9 Minuten? Ja, natürlich. Sind ja nicht auf der Flucht. Nicht auf Joch, super. Ja, dann gebe ich eine kurze Einleitung nur. Und zwar, es beschreibt die Geschichte von der Witwe und dem Öl, nachzulesen in 2. Könige 4, 1 bis 7. Es war eine Witwe, vielleicht, die Geschichte liest man nicht so häufig. Aber sie ist doch nach der biblischen Geschichte wiedergegeben. Und achtet mal bei diesem Video darauf, auf die Haltung der Frau. Von Anfang an, wie hat die Witwe sich gefühlt? Wie ging es ihr damit, dass sie gedacht hat, sie hat nichts, sie muss jetzt bald betteln? Sie hat sogar 2 Kinder und die werden dann als Sklaven verkauft. Und dann kann sie doch Gottes Segen erfahren, aber hatte sie wirklich nichts? Das ist ganz toll. Jeder hat ein Talent bekommen und Gott kann es vermehren. Und darum geht es eben auch in diesem Film. Lass es auf dich wirken und schau, was in deinem Leben dein Ölkrug ist, wenn es auch nur ein Tropfen ist. Ja. In dem Film ist das so schön dargestellt, dass Gott daraus eine Überfülle, ein gefülltes, gerütteltes und über die Maßen geschütteltes Maß uns geben wird. Amen.